Über Jahre hinweg, von 2000 bis 2007, verübte die rechtsextreme Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund 10 Morde, tötete dabei 9 Kleinunternehmer mit Migrationshintergrund sowie die Polizistin Michelle Kiesewetter. Außerdem verübten sie 3 Bombenanschläge und zahlreiche Banküberfälle, um die Verbrechen zu finanzieren. In ihrer Mitte befand sich eine Frau namens Beate Zschäpe. Die Rolle und Aufgaben, die sie im NSU übernahm, sind charakteristisch für Frauen, die sich in der extremen rechten Szene befinden. Auch zahlreiche andere Frauen unterstützten den NSU ausschlaggebend. Beate Zschäpe stellte somit keine Ausnahme als Frau und Akteurin in der rechten Szene dar.
Und mit diesem Intro herzlich willkommen zu unserem kleinen Ausflug in die rechte Szene. Wir sind Gina und Feli und studieren an der Uni Erfurt. Wir sitzen gerade bei Gina zu Hause, zwischen uns liegt das Aufnahmegerät und sind gespannt auf unseren ersten Podcast. Im Rahmen des Seminars über rechte Reden, Rechtsextremismusforschung und Podcasten haben wir uns mit den verschiedensten Themen rund um Rechtsextremismus beschäftigt. Dabei ist uns vor allem ein Thema ins Auge gestochen, die Rolle als Frau von Beate Zschäpe in der rechten Szene. Wie kann es sein, dass eine Frau unbemerkt eine so große Rolle in der rechtsextremen Szene spielt? Welchen Stellenwert haben Frauen im Allgemeinen in der Szene und können sie dabei vermeintlich oder real feministisch sein? Daher wollen wir uns in den nächsten Minuten mit der Frage, die Rolle der Frau in der rechten Szene, brauner Feminismus, beschäftigen. Dabei legen wir unseren Fokus nicht auf Beate Zschäpe selbst, sondern nehmen eine Vogelperspektive auf die Frauenrolle insgesamt in der rechten Szene ein und untersuchen feministische Aspekte der extremen Rechten.
Die Leitfrage unseres Podcasts ist ja, ob es braunen Feminismus gibt. Deswegen ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu klären, was Feminismus für uns überhaupt bedeutet. Es gibt ja nicht den Feminismus, sondern sehr viele verschiedene feministische Ansätze und Richtungen. Feminismus an sich ist also wie eine Art Sammelbecken für verschiedene Strömungen. Ihr gemeinsamer Kern zeichnet sich aber dadurch aus, dass Feminismus eine Art Bewegung darstellt, in der AktivistInnen durch verschiedene Formen und Mittel versuchen, Sexismus, sexistische Unterdrückung und Ausbeutung zu beenden. Für unser persönliches Verständnis noch wichtig zu erwähnen, ist der Aspekt der Intersektionalität und dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen machen. Wir zwei als weiße Frauen können nicht generell für die Frauen sprechen und müssen uns immer bewusst machen, dass zum Beispiel schwarze Frauen oder Frauen mit Behinderungen Diskriminierung auf mehreren Ebenen erfahren.
Außerdem finde ich es noch wichtig zu erwähnen, dass Sexismus und andere Diskriminierungsformen zwar auch von Einzelpersonen oder Personengruppen ausgehen, aber wir dürfen auf keinen Fall die systematische und strukturelle Ebene aus den Augen verlieren. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir in einem patriarchalen System und so in einer patriarchalen Gesellschaft leben.
Der Prozess rund um den NSU zeigt uns auch, dass es essentiell ist, die Rolle von Frauen in der rechten Szene nicht zu unterschätzen. Das macht sich ebenfalls in der Forschung bemerkbar. Beim Recherchieren fanden wir heraus, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz mit der Begründung, dass der Anteil der Frauen selten die 5%-Hürde übersteigt, die Trennung nach Geschlecht in den Statistiken eingestellt hat. Infolgedessen stehen der Forschung keine belastbaren Daten zur Verfügung.
Im Zuge unserer Recherche haben wir mit Stefanie Ott geredet. Sie ist Beraterin bei MOBIT und hat sich im Zuge ihrer Diplomarbeit mit Frauen und Rechtsextremismus beschäftigt. Das mobile Beratungsteam hat seinen Sitz im Gewerkschaftshaus unweit des Café Trichters. Bei unserem Besuch dort sagt Steffi zu diesem Phänomen der Unsichtbarkeit Folgendes.
Man kann in dem Bereich vielleicht auch noch ansprechen, dass es in der extremen Rechten in dieses Phänomen der doppelten Unsichtbarkeit gibt, also von Frauen in der extrem rechten Szene, also sie werden so wahrgenommen als weniger gewalttätig oder auch politisch uninteressiert, was aber zur Folge hat, dass sie natürlich auch agieren können und dabei weniger entdeckt werden, so rum. Also sie können unentdeckter agieren. Und von außerhalb ist die Betrachtung auch die, dass sie durchaus auch nicht ernst genommen werden in ihrer politischen agieren, also als Akteurin des Rechtsaußenspektrums. Das hat natürlich auch verschiedene Folgen. Also, das heißt, dass zum Beispiel Frauen als Täterinnen weniger präsent oder weniger als der Realität nah in der Berichterstattung Platz finden. Ist auch die Frage, mit welcher Herangehensweise hat zum Beispiel auch die Polizei, die Ermittlungsbehörden, aber auch vielleicht die Justiz.
Und genau das macht es uns auch bei der Recherche schwer, konkrete Zahlen über Frauen in der rechten Szene zu finden.
Doch Frauen mischen auf den verschiedensten Ebenen in den rechten Parteien und in der Gesellschaft mit. Sei es in der Partei selbst als Trägerinnen der rechten Ideologie, als die nette Nachbarinnen, die bei Sommerfesten oder in Beiräten in Schulen und Kindergärten ihr Gedankengut nach außen teilen, oder in Form von Sozialarbeiterinnen, Anwältinnen oder Therapeutinnen. Durch ihre Berufswahl wollen sie ihre Mitglieder der Partei unterstützen. Klar zu sagen ist auch, dass sie durch ihre Berufe versuchen, Nachwuchs anzuwerben.
Bevor wir uns der thematischen Frage stellen, sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, dass wir während der Literaturrecherche festgestellt haben, dass es nicht die eine rechte Frauengruppe gibt. Sie unterteilen sich in verschiedene Gruppierungen. Wir möchten uns im Podcast vor allem auf den Ring Nationaler Frauen und den thüringerischen Mädelbund fokussieren.
Vielleicht können wir erst einmal versuchen, feministische Themen allgemein in der rechten Szene einzuordnen.
Ja, ich glaube, wichtig zu erwähnen ist, dass Feminismus in der rechten Szene eigentlich als Feindbild konstruiert wird. Hierbei springt einem vor allem die Instrumentalisierung von Gender und Gender-Mainstreaming schnell ins Auge.
Gender und Gender-Mainstreaming spielen in Diskursen bezüglich unseres Feminismusverständnisses eine wichtige Rolle, weil sie zum einen den systemischen Grund für die Unterdrückung von Frauen erklären und zum anderen einen strukturellen Lösungsansatz in der Politik symbolisieren.
In rechten Milieus hingegen, sowohl in der Szene als auch auf institutioneller Ebene, werden Gender und Gender-Mainstream als Bedrohung für das deutsche Volk deklariert. Doch dieses Thema ist kein exklusives der extremen Rechten. Neben konservativen und stark religiösen Menschen ist der Gender-Gaga, wie vor allem die AfD zu sagen pflegt, bis in den Mainstream anschlussfähig. Der ganze Diskurs verläuft sehr aggressiv und ist auf die Polemik ausgerichtet.
Doch woher kommt diese Angst eigentlich überhaupt? Laut Steffi ist sie Teil einer großen, umfassenden Verschwörungstheorie.
Also diese Erzählung vom großen Austausch oder auch extrem rechten Szenen auch Volkstod genannt, und diese Erzählung ist auch schon ein wenig älter und die bedient so, in dem Fall kann man vielleicht sagen, Urängste der extremen Rechten, also dieses aus ihrer Sicht Aussterben des eigenen Volkes, also ne, für sie gibt es nichts Wichtigeres als ihre eigene homogene Gruppe. Und laut dieser Verschwörungserzählung gibt es diesen geheimen Plan, die weiße christliche Bevölkerung Deutschlands bzw. Europas auszutauschen gegen Muslime aus dem arabischen Raum. In dieser ganzen Verschwörungserzählung spielt auch Feminismus eine Rolle, denn die feministischen Frauen oder die emanzipierten Frauen, ihnen wird das zugeschrieben, dass sie aufgrund ihrer Emanzipation die Geburtenrate aus der Sicht von der extremen Rechten negativ beeinflussen und aus ihrer Sicht, aus der Sicht der extremen Rechten, die Hauptakteurin sind, wenn es darum geht, Menschen mit Fluchthintergrund zu unterstützen. So, und wenn man jetzt noch eine Komponente mit dazu nimmt aus der Ideologie der extremen Rechten, nämlich den Antisemitismus, auch der ist in dieser Verschwörungserzählung mit verpackt, denn der Feminismus wurde aus Sicht der extremen Rechten vorrangig von jüdischen Geisteswissenschaftlern vorangetrieben. Also hier sieht man halt, dass sich in dieser Erzählung mehrere extrem rechte Feindbilder verpacken, also Rassismus, Antisemitismus, Feindbild Feminismus.
Das sind ja echt ganz schön viele Diskriminierungsformen miteinander verwoben. Das macht es ja auch so schwer, dieses Narrativ aufzudecken. Die Verschwörungserzählung gibt einfache Antworten auf viele komplizierte Fragen und Sorgen, weshalb sie ja bis weit in die Gesellschaft hinein anschlussfähig ist. Doch auf was fußt dieses selbstgeschaffene Feindbild eigentlich?
Es stützt sich auf das Narrativ der natürlichen Geschlechtlichkeit, was eine hierarchische Geschlechterordnung impliziert. Die Normierung von Geschlecht und Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil rechter Ideologie. Das Geschlecht fungiert als sozialer Platzanweiser in der rechten Volksgemeinschaft. Denn Männlichkeit und Weiblichkeit gelten als identitätsstiftend und dienen dem Zusammenhalt, indem sie für eine klare Rollen- und Aufgabentrennung zuständig sind.
Wir haben mit Esther Lehnert online in unserem WebEx-Raum gesprochen. Frau Lehnert ist Professorin für Theorie, Geschichte und Praxis sozialer Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Ihre Interessen und Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem bei Gender- und Rechtsextremismus. Zu dem Geschlechterbild in der extremen Rechten sagt sie Folgendes.
Das Geschlechterbild in der extremen Rechten ist nicht nur traditionell. Ich hatte gesagt, es ist völkisch und orientiert sich nach wie vor an biologistischen Zuschreibungen. Und für diese biologistischen Zuschreibungen sind es die Frauen, die möglichst vielen deutschen weißen Kinder kriegen. So. Und um diese möglichst vielen deutschen weißen Kinder zu kriegen, was dann erst überhaupt diese Volksgemeinschaft ermöglicht, braucht es halt Frauen, die das auch sehr gerne machen und die das als ganz zentral ansehen, die das als ihre Bestimmung ansehen. In dem Moment, wenn ich die Geschlechterbilder pluralisiere und wenn ich darüber hinaus sogar noch die Zweigeschlechtlichkeit in Frage stelle, ist es ja wie so ein Kartenhaus, was dann in sich zusammenbricht. Also das Geschlechterverhältnis binär und ganz starr und aufgeteilt in männlich und in weiblich Bereiche. Das ist das Fundament der Volksgemeinschaft. Und wenn das bedroht ist, ist total klar, dann funktioniert es nicht. Also wie es einerseits auch nicht ohne Antisemitismus und Rassismus nach außen funktioniert, braucht es eine bestimmte Art von Geschlechterverhältnis nach innen. Das heißt, sowas wie Gender Mainstreaming oder eine Förderung von Frauen oder eine Pluralisierung von Geschlechterrollen bedroht dieses Konstrukt.
Wie Frau Lehnert gerade erklärt hat, stützt diese sogenannte natürliche Geschlechtlichkeit die ganze rechte Volksgemeinschaft, weshalb sie diese nun durch Gender etc. als bedroht ansehen.
Was mir da auch noch dazu einfällt, ist das Selbstbestimmungsgesetz, das letztens im Bundestag vorgestellt wurde. Daraufhin ist ja auch eine stark aufgeladen und unfassbar widerwärtige Debatte in der rechten Szene losgegangen.
Genau, ich finde, anhand dieser Beispiele wird klar, dass Gender in der rechten Szene nicht als konstruktiver Begriff oder Instrument wahrgenommen, sondern als Feindbilder für andere Dinge instrumentalisiert werden, was mit unserem Verständnis vom Feminismus nichts zu tun hat.
Ja, vor allem in der Diskussion über das Selbstbestimmungsrecht und bezogen auf das, was Frau Lehner zu der Reproduktionsaufgabe der Frau erzählt hat, wird sehr deutlich, dass wenn es um den Schutz oder die Rechte von Frauen geht, diese in der rechten Bubble nur für weiße deutsche Cis-Frauen seine Daseinsberechtigung haben.
Wichtig ist allerdings auch zu betonen, dass diese Ansichten kein Alleinstellungsmerkmal rechter Gruppierung sind, sondern bis in die gesellschaftliche Mitte hinein Anschluss finden, was das Ganze so gefährlich macht. Ein Punkt, den ich bezüglich der Rolle der Frau auch noch super spannend finde, ist die Familien- und Sozialpolitik rechter Parteien. Laut rechter Ideologie steht die heterosexuelle Familie als Keimzelle der Nation bzw. der Gesellschaft im Mittelpunkt der Familienpolitik. Dieses Narrativ impliziert den vermeintlichen Zusammenhang von traditioneller Familie und souveränen Nationalstaat und betont die Wichtigkeit der Reproduktionsaufgabe der Frauen.
Ja, das geht ja wieder mit dieser strikten Rollen- und Aufgabenteilung einher, die, wie Frau Lehnert uns ja erklärt hat, auf sogenannte biologistische Zuschreibungen zurückgeführt wird. Während die Frau die Verantwortung für den reproduktiven Bereich, also das Gebären und Erziehen weißer deutscher Kinder hat, ist der Mann für die Verteidigung des Vaterlandes und für die Gestaltung von Politik zuständig. Rechte Bevölkerungspolitik zielt also primär darauf ab, das Bevölkerungswachstum durch das Bekommen weißer deutscher Kinder zu fördern.
Somit ist es nach rechter Ideologie also ja auch nicht verwunderlich, dass Frauen vor allem Ressorts wie Familien, Soziales und ähnliche innehaben, da ihnen das ja quasi von der Natur aus liegt oder sie in diesen Bereichen als Expertinnen gelten. Esther Lehnert hat im Gespräch Folgendes dazu gesagt.
Sind die rechten Parteien, also hier vor allen Dingen die NPD oder die AfD, unterscheiden sich nicht unbedingt mit ihrer Aufteilung in weibliche und männliche Bereiche. Nicht unbedingt von demokratischen Parteien. Eventuell wird es halt im rechten Spektrum nochmal expliziter gemacht und expliziter betont, dass Frauen gerade für diesen Bereich zuständig sind. Und das korrespondiert ja auch sehr gut wiederum mit so einer bestimmten Ideologie und auch mit dieser Volksgemeinschaftsideologie. Also diese Aufteilung in weibliche und in männliche Bereiche, die nach wie vor ja in der extremen Rechten auch so programmatisch erstmal angelegt ist. Und da ist es dann naheliegend, dass Frauen sich dann eher um das Soziale kümmern oder um die Familie kümmern und also eigentlich um Bereiche, die gemeinhin als unpolitisch gelten, die aber natürlich nicht überhaupt nicht unpolitisch sind. Aber das sind dann Bereiche, die dann sozusagen prädestiniert sind.
Aber könnte man da dann nicht von emanzipatorischen Akten reden?
Dann ist die Frage, was ist unter Emanzipation zu verstehen? Und wenn man so sagt, es geht um eine Prozesse, so individuelle Prozesse der einzelnen Politikerinnen, da würde ich Ihnen recht geben, dass die für sich ein Mehr an also nicht Bewegungsfreiheit, aber größere Handlungsoptionen für sich erarbeitet. Und auch Parteien, die in der Regel ja auch immer wieder von sich reden machen durch ihre explizite Frauenfeindlichkeit und durch ihren Chauvinismus und ihren Sexismus, dass es da schon was Besonderes ist und insofern für die Einzelne dann als emanzipativ. Ich verstehe unter Emanzipation Entwicklung im Kontext von unterschiedlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Also die Emanzipation von marginalisierten Gruppen, das sehe ich als emanzipatorische Prozesse oder emanzipatorische Akte an. Und das stimmt insofern dann, dass als auch in der extremen Rechten haben wir einen handfesten Sexismus. Das heißt, wenn Frauen sich daraus emanzipieren, ist das sozusagen emanzipatorisches Handeln. Gleichermaßen ist Sexismus wiederum auch verknüpft mit anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit und Macht- und Herrschaftsverhältnisse, wie zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus, Klassismus.
Ja, ich glaube, besser hätten wir es nicht auf den Punkt bringen können.
Jetzt haben wir ganz schön viel über Frauen in politischen Rollen gehört und ob und inwiefern man da von Emanzipation reden kann. Das entspricht ja nicht ganz der rechten Ideologie. Vielleicht können wir kurz klären, wie denn die traditionelle Frauenrolle in der Rechten aussieht. Nach der traditionellen Auffassung nimmt die Frau die Rolle als Mutter ein und ist verantwortlich für den Nachwuchs der Familie. Daraus soll sich ihr ganzer Lebenssinn ergeben. Steffi sagte darüber Folgendes.
Also die Frauenrolle in der extremen Rechten ist auf ideologischer Grundlage recht festgelegt. Also es gibt bestimmte Themen, für die Frauen in der extremen rechten Szene als Expertin angesehen werden oder als zuständig betrachtet werden. Also ne, das fußt auf einem heteronormativen Geschlechterbild. Und da heißt es eben, dass Frauen auf biologischer Grundlage bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden oder auch bestimmte Erwartungen ihre Rolle ist und was sie denn zu tun haben und für was sie sich auch zu interessieren haben. Und innerhalb dieses Themengebiets können Frauen auf, mittlerweile recht unterschiedliche Art und Weise tätig werden. Also sei es, dass sie dass sie auch selber aktiv werden können innerhalb dieses ihnen zugewiesenen Bereiches.
Okay, also hier haben wir auch wieder die biologistischen Zuschreibungen, aufgrund derer Frauen Expertinnen sind oder bestimmte Tätigkeiten ausüben. Bei unserer Recherche sind wir noch auf zwei Frauenorganisationen gestoßen, die vielleicht nicht unbedingt der traditionellen Frauenrolle entsprechen. Den Ring Nationaler Frauen, kurz RNF, und den Mädelring Thüringen. Feli, du hast dich doch ziemlich mit dem RNF beschäftigt. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das genau ist und wie die Frauen in der Gruppierung sich selbst verstehen?
Nach einigem Lesen in verschiedenster Literatur wurde mir schnell deutlich, dass der RNF sich nicht als Häkelverein versteht. Sie haben das Ziel, Frauen zu zeigen, dass sie nicht dem klassischen aufgezeigten Medienbild entsprechen. Stattdessen fordern sie Frauen mit dem Slogan »Politik ist auch Frauensache« auf, sich zu vernetzen. Sie sehen sich als Sprachrohr für Frauen in der NPD. Aufgrund dieser Forderung ist es nicht verwunderlich, dass sie Frauen darin bestärken möchten, auch selber Verantwortung auf Kommunen-, Landes- oder Bundesebene zu übernehmen. Um die Verbindung des RNF zur NPD kurz einzuordnen, ein paar Fakten. Der RNF wurde 2006 gegründet und stellt heute offiziell eine Untergliederung der NPD dar. Somit ist er die Frauenorganisation der NPD. Er dient Frauen, die national denken und parteiungebunden sind, als eine Art Ansprechpartner. Somit stimmen sie überwiegend mit der Leitlinie der NPD überein, legen ihren Fokus aber besonders auf Frauen und frauenpolitische Angelegenheiten.
Aber warum nimmt der RNF eine so besondere Stellung als Organisation von Frauen in der rechten Szene ein?
Weil er im Unterschied zu Organisationen wie beispielsweise der Gemeinschaft Deutscher Frauen, der den Fokus ganz auf die Mutterrolle legt, die Rolle der Frauen um eine emanzipatorische Sichtweise erweitert. Diese wird uns besonders gezeigt bei der Übernahme von politisch-öffentlichen Themen und der zielgerichteten Übernahme politischer Pflichten. Politik ist somit nicht mehr nur Männersache, sondern wird von den Frauen als eigenes Wirkungsfeld wahrgenommen.
Auch Esther Lehnert bezog sich ja in unserem Gespräch auf eine Veränderung in der Rolle der Frau. So sagt sie:
Es gibt eine Programmatik innerhalb der Szene und diese Programmatik ist eindeutig orientiert an traditionellen Frauenbildern. Gleichzeitig gibt es etwas, was als nachholende Moderne bezeichnet wird, auch im Kontext der extremen Rechten. Das heißt, auch in der extremen Rechten ist es so, dass spezifische gesellschaftliche Diskurse und Verschiebungen und auch kulturelle Verschiebungen, wie zum Beispiel das Thema Emanzipation von Frauen und Übernahme von unterschiedlichen Rollen von Frauen und eine Ausdifferenzierung, dass das auch nicht Halt gemacht hat an der rechten Szene. Das heißt, auch diese ist indessen davon geprägt. Das heißt, das, was ich vorher meinte mit Pluralisierung von Frauenrollen, das ist auf alle Fälle etwas, was wir beobachten können. Gleichzeitig ist es so, dass immer noch ein bisschen in Bezug auf das jeweilige Alter Mutterschaft nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Das heißt sozusagen vor der Phase der Mutterschaft und nach der Phase der Mutterschaft, beziehungsweise dann, wenn die Kinder erwachsen und aus dem Haus sind, ist eine ganze Reihe indessen mehr möglich, was einfach in diesem traditionellen Rollenbild einfach nicht angelegt ist.
Ganz im Gegenteil war die Aussage von Manuela Kokott, auf die ich gestoßen bin. Sie ist Mitglied der NPD von Brandenburg und vertritt eine unglaublich fortschrittliche Auffassung von der Rolle der Frau. So sagt sie, dass es zwar wichtig ist, sich um seine Familie zu kümmern, dass es aber schon lange nicht mehr nur Frauensache sei. Auch der Mann sollte hier zur Verantwortung gezogen werden.
Das klingt ja erstmal alles schon sehr emanzipiert und tendiert auch auf den ersten Blick in die Richtung des Feminismus. Doch der Schein trügt. Dafür sprechen doch ganz schön viele Punkte. So sind zum einen ihre Forderungen noch stark von der Ideologie der NPD geprägt. Zwar setzt der RNF sich zum Beispiel für ein sogenanntes Müttergehalt ein, allerdings sollte dies nur an deutsche Mütter ausgezahlt werden.
Genau, und auch bei den Themen rund um die Abtreibungs- und Gender-Debatte folgen sie konventionellen Auffassungen. So ist der RNF der Meinung, dass Abtreibung einer deutschen Frau als Volksverrat zu verstehen ist. In einem Flyer lehnen sie klar Feminismus und den Gender-Mainstream ab. Der Flyer warnt davor, dass das Gender-Mainstreaming ein Umerziehungsprojekt ist, deren Folge sich in der Stärkung von Homosexualität und in der Schwächung von Familie und Müttern zeigt. Auch sind sie der Meinung, dass Feminismus kinderfeindlich und für die Gesellschaft schädigend ist. Erschütternd und unnachvollziehbar macht der RNF für uns somit klar, die Vorstellung von Gleichstellung ist undenkbar.
Zum anderen agiert der RNF nicht unabhängig. Mit hauptsächlich männlichen Führungskräften der NPD werden Entscheidungen über das Führungspersonal des RNF getroffen. So kritisierte Gita Schüssler, eine Mitbegründerin des RNF, die frauenfeindliche Politik der NPD in Mecklenburg-Vorpommern. Daraufhin wurde ein Misstrauensantrag des RNF gegenüber Schüssler gestellt. Sie legte danach mehrere Jahre ihre Ämter im RNF nieder. Dieser Fall macht es deutlich, wer nicht gehorcht und sich nicht nach dem gewünschten Bild der NPD verhält, der muss gehen.
Auch zeigt es uns, was immer noch das Leitbild der Organisation ist. Man soll sich klar nach dem traditionellen Geschlechterrollen verhalten. Das bedeutet für Frauen in der rechten Szene, dass sie sich weiterhin an der Seite der Männer zu positionieren haben. Feminismus soll und wird klar abgelehnt. Stattdessen stehen Werte wie Volkstreue und Traditionsbewusstsein im Vordergrund. Frau Lehnert erzählte uns,
wichtig ist es im Prinzip, das ist ja auch wieder die Ideologie von Volksgemeinschaft, dass die rechte Frau ihren Pflichten, was den Nachwuchs angeht, was hier auch den deutschen weißen Nachwuchs angeht, und man könnte auch sagen arisch, dann im Kontext von der nationalsozialistischen Ideologie, wenn sie das sozusagen brav abgeleistet hat, ist sie durchaus sozusagen, gibt es auch andere Möglichkeiten, Rollen in der Szene einzunehmen.
Der Ring nationaler Frauen stellt zwar somit eine moderne Form der Frauenrolle vor, bei der Frauen auch die Chance haben, sich politisch zu beteiligen. Diese Beteiligung bleibt aber weiterhin in den Grenzen der politischen Führung der NPD.
Feminismus, Fehlanzeige.
Ich bin bei meiner Recherche ja noch auf eine weitere Gruppierung gestoßen. Vor allem, wenn man nach Beispielen für nationalen Feminismus sucht, stößt man bei der Literaturrecherche immer wieder auf den Mädelring Thüringen. In ganz vielen Sammelbänden zu Rechtsextremismus kommen die 2006 veröffentlichten Thesen zum nationalen Feminismus zur Sprache. Wenn man allerdings nach einer Website oder Infos zu der Gruppierung sucht, findet man leider nichts.
Deswegen wissen wir auch nicht, ob sich die Frauenkameradschaft aufgelöst hat oder nur ihre Internetpräsenz beendet hat und weiterhin in geschlossenen Kreisen agiert. Und somit war es uns auch leider nicht möglich, die Thesen als Primärquelle im Original zu lesen. Wir haben versucht, durch Sekundärquellen zu verstehen, was der Thüringer Mädelring ist und was sie mit nationalem Feminismus meinen.
Deutsche Frauen, wehrt euch gegen das Patriarchat und politische Unmündigkeit. Mit diesem Slogan warb der Thüringer Mädelring seit 2003 für mehr Engagement weiblicher Neonazis. Die Gruppe gab sich jung und modern. Die Frauen in der Gruppe übernahmen wichtige Aufgaben in der Neonazi-Szene und durchliefen so einen Emanzipationsprozess. Sie bewegten sich in den vorgegebenen Neonazi-Strukturen, entwickelten aber ein eigenes Selbstbewusstsein als Akteurinnen und eigene Arten und Strategien in der Szene zu handeln. Eine Kameradin beschrieb, das wichtigste Frauenthema sei, wie wir unsere Frauen dazu bekommen, aktiv am politischen Kampf mitzuwirken. Hierbei ging es den Frauen weniger um Geschlechtergerechtigkeit oder emanzipatorische Ziele, sondern um die Wahrnehmung und Anerkennung der Frauen und ihrer politischen Arbeit.
Ihre Aussagen bzw. Thesen zum nationalen Feminismus sollen allerdings sehr widersprüchlich und insgesamt nicht schlüssig gewesen sein. Außerdem wurden sie sehr vorsichtig formuliert, wohlwissend, auf wie viel Widerstand sie stoßen würden. Sie forderten einerseits, sich den Feminismus anzueignen und sich gegen sexistische und chauvinistische Ansichten zu wehren, betonten aber andererseits, dass es lediglich um das Selbstverständnis der Frau geht und sich ihr Frauenbild nicht gegen Männer richtet.
Außerdem waren sie gegen eine Überhöhung der Mutterrolle, predigten jedoch von der völkischen Pflicht, Kinder zu bekommen. Der gemeinsame Kampf für Volk und Vaterland stand an erster Stelle, weshalb das Ziel des Mädelring Thüringens ein neues Frauenbild in Form der politischen Soldatin darstellte.
Wenn wir den nationalen Feminismus des Mehlrings Thüringen mit unserem Verständnis vergleichen, wird schnell klar, dass hier ein weißer deutscher Feminismus propagiert wird, der auf die sogenannte Gleichbehandlung von Frauen und Männern zielt. Also dass zum Beispiel Frauen und Männer gleichermaßen für ein weißes Deutschland und eine rassistische fundierte Volksgemeinschaft kämpfen.
Hierbei geht zum Beispiel komplett verloren, dass Kämpfen oder Soldatinnen patriarchale Konstrukte und mit unserem Verständnis von Feminismus nicht erstrebenswert sind, sondern eher aufgelöst werden müssen, als durch Frauen weiter reproduziert.
Das war jetzt ganz schön viel Input. Vielleicht versuchen wir, die wichtigsten Punkte nochmal zusammenzufassen. Also sowohl die rechte Szene als auch feministische Strömungen sind sehr heterogene Dinge. Somit ist die Situation der Frauen in der rechten Szene äußerst uneindeutig, was unser Fazit nicht leichter macht.
Was wir aber sagen können, ist zum einen, dass eine eher traditionelle Frauenrolle vorherrschend ist. Allerdings wollen sich viele Frauen auch nicht mit dem Narrativ Heimchen am Herd identifizieren. Die Vorstellungen erstrecken sich von traditionalistischer Weiblichkeit bis hin zu entschiedenem Egalitarismus. Was man allerdings unbedingt erwähnen muss, ist, dass sich rechte Ideologie auf Antifeminismus stützt und Misogynie eine entscheidende Rolle in der Begründung von rechten Gewalttaten spielt.
Man muss aber auch sagen, dass einige Themen wie sexuelle Gewalt an Frauen und Kinder oder die Benachteiligung von Müttern mittlerweile in der rechten Bubble angekommen sind. Die Themen wurden sich aber nur aus dem feministischen Diskurs angeeignet und haben mit unserem Verständnis von Feminismus nichts zu tun.
Ob das Erscheinen der Organisation und Koordination rechter Frauengruppierungen, welche langsam in den politischen Vordergrund treten, ein Teilerfolg hinsichtlich Emanzipation und Empowerment darstellt, ist fraglich und davon abhängig, was wir unter den Begrifflichkeiten verstehen. Welche Frage wir allerdings klar beantworten können, ist die Frage, ob es braunen oder rechten Feminismus gibt.
Laut unserer Auffassung gibt es diesen nicht. Vermeintlich rechter Feminismus kämpft ausschließlich für die Rechte von Deutschen, weißen Cis-Frauen ohne Behinderung und ist gekennzeichnet durch Gleichheitsforderungen. Also, dass Frauen und Männer die gleichen patriarchalen Aufgaben übernehmen sollen, was unserem Verständnis von Feminismus ebenfalls widerspricht.
Auch Steffi meint in unserem Gespräch, dass die Frage nach braunem Feminismus klar und eindeutig mit Nein zu beantworten sei.
Also aus meiner Sicht gibt es das nicht, denn die extrem rechte Ideologie ist per se antifeministisch. Also sie agiert in der Heteronormativität und stellt diese auch nicht in Frage. Und das ist ja ein durchaus elementares Element von Feminismus. Und Feminismus macht keinen Unterschied nach Herkunft, Hautfarbe und Lebensentwürfen und so weiter von Frauen. Und in der extremen Rechten, wenn sie von Frauenrechten reden, irgendwie, dann reden sie ausschließlich von Rechten von weißen, meist auch deutschen Mädchen und Frauen. Also es ist ein Teil ihrer Ideologie, ein Teil von Familienpolitik und eng verknüpft also mit ihrer völkisch-nationalen Vorstellung, wie Gesellschaft zusammenlebt.
Besser hätten wir es nicht zusammenfassen können. Und mit diesen abschließenden Worten möchten wir uns jetzt von euch verabschieden. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Bleibt kritisch
und positioniert euch.